ARD. NDR Info. Intensivstation.
Mit Axel Naumer und den Top-Themen des Monats Februar. 4 an der Zahl: Bundestagswahl, Trump und Bundestagswahl. Und falls Sie noch nicht wissen, was die Union will:
Wir sind diese politische Kraft, die Ordnung schafft, weil wir in der Lage sind, die Politik im Land zu verändern. Wir wollen nicht das Land verändern, wir wollen nicht die Menschen verändern, wir wollen die Politik verändern. Und das ist der Unterschied zwischen den Linken und Rechten außen und unserer politischen Mitte, CDU und CSU.
Okay, Transparenzhinweis, den Presslufthammer haben wir dazu gemacht. Alexander Dobrindt hat aber tatsächlich so gesprochen, sozusagen barrierefrei für alle, die vielleicht nicht mehr ganz so gut hören.
Und es geht mit Markus Söder und Friedrich Merz als Bundeskanzler. Lasst uns jetzt die letzten Tage noch ordentlich bewerkstelligen. Wir werden gewinnen.
Soweit schon mal die erste Wahlprognose vom Vorabend. Und weil das alles im historischen Münchner Löwenbräukeller stattfand, hat Minister Dobrindt eine historische rhetorische Form wieder aufleben lassen.
Und deswegen frage ich euch schlichtweg, wollen denn die Bürger weiterhin wirtschaftlichen Abstieg und Wohlstandsverlust in Deutschland? Nein! Wollen sie weiterhin ungelöste illegale Migrationspolitik? Nein! Wollen sie weiterhin eine Regierung, die das weiter so verspricht? Nein! Wollen sie einen Politikwechsel in Deutschland? Ja! Darum geht es!
Wegen der Lautstärke haben die Anwohner vor Ort ein Nachtredeverbot für Minister Dobrindt durchgesetzt. Aber es gilt natürlich trotzdem, wer schreit, hat recht.
Links ist vorbei. Es gibt keine linke Mehrheit und keine linke Politik mehr in Deutschland. Es ist vorbei. Es geht nicht mehr.
Übrigens, weil ich eben schon zweimal Minister Dobrindt gesagt habe, wo doch Oppositionsführer Merz gerade noch versprochen hatte:
Wir haben kein einziges Wort über Personal miteinander verloren, weil das zum jetzigen Zeitpunkt einfach viel zu früh ist. Über Personal wird im Augenblick nicht gesprochen.
Im Moment nicht. Aber davor wurde gesprochen. Jedenfalls hat Kollege Söder das erste Amt schon mal verteilt.
Alexander Dobrindt ist sicher Anwärter für ein ganz großes und schweres Ministerium, das der CSU in einer neuen Regierung dann zustehen würde.
Und was ist schwer für einen CSU-Politiker? Verkehr, genau. Friedrich Zimmermann, Werner Dollinger, Ramsauer, Scheuer, Dobrindt haben Spuren hinterlassen, Großspuren sogar, wenn man zum Beispiel an die Pkw-Maut denkt. Und im Endausbau des Ministeriums war ja noch Digitales und Infrastruktur dabei. Da sind wir in Deutschland ja auch, also da könnte man noch ein bisschen, aber Digitales wird ja jetzt ein eigenes Ministerium. Jedenfalls kann man an diesen Meilensteinen schon sehen, dass das Verkehrsministerium, wie Söder sagt, ein schweres Ministerium ist.
Es ist auch ganz klar, dass das ein Wirtschaftsministerium und ein Arbeitsplatzerhaltungsministerium ist, aber genauso ein Innovationsministerium, wenn es um die Mobilität der Zukunft geht.
Soweit vom Fachmann für Kenner. Jetzt sind wir aber schon weit in der Zukunft der neuen Regierung. Die soll ja vor allem ein Monatsrückblick sein und dieser Februar war gefüllt mit Wahlkampf. Manche sagen überfüllt, der kurze Februar, sodass da die ganzen wichtigen Argumente gar nicht alle reinpassten, weshalb sie streckenweise gleichzeitig vorgetragen werden mussten.
Nein,
Wir hatten einen kurzen Wahlkampf. Falls Sie eben alles nicht so schnell mitschreiben konnten, noch mal kurz, wofür die SPD alles macht.
Die angeblich kleinen Leute sind überhaupt nicht klein. Sie sind einfach nur normal. Die ganz normalen Leute mit Herz und Verstand. Überall in den ganz normalen Städten und Dörfern. Die ganz normalen Leute und für die Wirtschaft.
So, dafür ist die SPD, während Christian Lindner, Sie erinnern sich, Lindner hatte vor allem dieses Thema.
Robert Habeck
hat dann am Ende nicht ganz gereicht und das war's.
Nein, das ist nicht das Ende der FDP. Es wird jetzt im nächsten Deutschen Bundestag eine große Lücke geben.
Ah, wusste ich auch nicht, dass mit der Lücke, dass sie im Plenarsaal die Sitze der FDP drin lassen, aber halt leer, damit jeder merkt, wie sehr diese Partei fehlt. Gut, dass Wolfgang Kubicki die Partei jetzt erneuern soll. Als altes Schlachtross hat er immer noch mal eine Flasche im Keller.
Sie sind seit 54 Jahren dabei. Wie geht's Ihnen an diesem Morgen?
Naja, ich muss meinen Kater noch ein bisschen pflegen. Ich habe bis 4 Uhr heute Morgen das Ergebnis begossen, im wahrsten Wortsinn. Es geht mir heute nicht gut, aber es ist keine Lösung aufzugeben.
Was genau mit der FDP im Bundestag fehlen wird, das werden wir noch merken. Ich vermute, es ist dieses hochsensible Abwägen einer Entscheidung in Vollendung während der Ampelzeit, wo eine Entscheidung niemals endgültig sein konnte, nur weil man sie getroffen hat.
So, was darf's denn sein?
Die FDP nimmt das Entrecot mit Pommes statt Kartoffeln.
Sehr gerne, das Entrecot.
Christian, Moment. Die FDP hat sich umentschieden. Wir nehmen den Fitnesssalat mit Hähnchenbruststreifen.
Sehr gerne, den Fitnesssalat.
Christian, Moment. Die FDP hat sich für die ursprüngliche Entscheidung entschieden. Wir nehmen doch das Entrecot.
Mit Pommes.
Nein, jetzt lassen wir es richtig krachen. Mit Kroketten!
Das alles verlieren wir jetzt.
Ja, es ist eine Klatsche und ich sage das mal ganz salopp. Es ist wirklich auf die 12 und zwar mit Anlauf. Das ist überhaupt nicht lustig.
Wir verlieren die FDP, die selbst verloren hat, sich verloren hat, damit Deutschland nicht verliert.
Wir sind im letzten Herbst in das volle politische Risiko gegangen für unser Land.
Wenn ich das so höre, dass die FDP so vieles richtig gemacht hat und aufgrund widrigster Umstände.
Zunächst mal habe ich ja ganz wenig Sendezeit im ZDF.
Naja, Sie waren gestern großen, Abend noch zu Gast.
Ja, bei der Runde der ganz Kleinen nach 22:15 Uhr.
Sie sind klein.
Wenn wir alle gemeinsam erkennen, dass die FDP in diesem grausamen Spiel das Opfer war.
Wir zahlen selbst heute einen hohen Preis dafür. Für Deutschland war diese Entscheidung aber richtig.
Wenn wir das in dieser ganzen Tragik erkennen, vielleicht sollte man die FDP doch nicht ganz so schnell einfach wegwerfen. Gilt übrigens grundsätzlich jetzt beim großen Aufräumen im Bundestag. Erstmal beim Recyclinghof genau fragen.
Moin. Na, was willst du heute loswerden? Gartenschnitt oder die Schwiegermutter? Aber dann sage ich dir gleich, Schwiegermama ist Sondermüll, das kostet. Weißt, wie ich meine?
Nein, ich komme aus dem Bundestag. Wir haben da nach der Wahl mal aufgeräumt.
Gut so, und was hast du da jetzt?
Ja, erstmal hier ein Glas Liberalismus.
Der ist ja schon total gelb. Ja,
das gehört so.
Ach, okay. Den musst du aber nicht gleich wegschmeißen. Die Geschmäcker ändern sich ja auch wieder. In ein paar Jahren freuen sich die Leute da wieder drüber. Stell mal hier in das Second-Hand-Regal. Und, was hast du da in dem gelben Sack?
Klimaschutzkleidung. Wohin?
Genauso. Aber leg mal weiter nach hinten ins Regal.
Dann hier eine Spardose der Firma Lindner. Da kriege ich aber noch was für, oder?
Vergiss es. Da ist ja der Einwurfschlitz oben mit einem Schuldenbremsen-Kaugummi verstopft. Kannst du da in den Container werfen. Der wird demnächst auf der Privatierhalde abgekippt.
Gut, dann diese linke Galionsfigur aus dem Saarland.
Aha, Marke Wagenknecht. Da sind aber schon einige Dellen dran.
Ja, ich glaube, die ist mal vom Sockel gerutscht. Das ist wohl am hektischen Wahlabend passiert.
Russische Bauteile halten eben nichts aus. Kannst du hier in die Tonne kloppen mit dem Aufkleber mit der weißen Taube. Manchmal kommen hier Friedensbastler vorbei auf der Suche nach Ersatzteilen.
Und eins noch, ein echter Scholzomat.
Ach du Scheiße, wie sieht der denn aus? Runtergefallen?
Aber wie?
Verstehe, was sind das da für schwarze Kratzer an der Seite?
Na, die müssen aus einer Kollision stammen. Vermutlich mit einem Merz.
Mercedes?
Nee, ist doch auch egal. Ich will den hier nur entsorgen. Wohin?
Ja, ich fürchte, das ist Sondermüll. Kann in ganz Europa nicht mehr recycelt werden.
Ha, bedeutet?
Ja, bitte in den Container mit den Schwiegermüttern. Da hinten.
auch nicht ganz erfolgreich bei der Bundestagswahl die SPD, 16%. Moment, Augenblick, neue Hochrechnung.
SPD, naja, die 16,1, die es jetzt sind, wird sie auch nicht trösten.
Da war natürlich noch Luft nach oben.
Und selbst wenn die jetzt von den letzten Umfragen sich noch verbessern würden, kann es immer noch das schlechteste Ergebnis sein, das die SPD hatte, seit sie SPD heißt.
Und sie haben sich verbessert auf 16,4. Auftritt Spitzenkandidat Scholz.
Es gibt einen höflichen Applaus. Und das ist wohl auch die Stimmung in der Partei.
Schade eigentlich, weil es gab mindestens zwei Gründe zum Feiern.
Klingt komisch, ist aber so, denn tatsächlich hat heute der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil Geburtstag. Genauso wie die Frau von Bundeskanzler Olaf Scholz, Britta Ernst. Auch sie hat heute Geburtstag. Man könnte also theoretisch durchaus diese beiden Anlässe nehmen, um ordentlich zu feiern. Wenn man allerdings bedenkt, dass heute Bundestagswahl ist, dann ist es mit der Feierstimmung wahrscheinlich nicht ganz so weit her.
Die SPD, wieder mal schlechtes Timing. Statt zu feiern, stand die Frage im Raum, wer hat Schuld? Tritt Scholz zurück?
Beim Kanzler fragt man sich ja, selbst wenn er den Rücktritt anböte, von was? Als Parteiamt, da hat er nichts als Parteiamt. Und Kanzler wird er laut Verfassung erst mal so lange bleiben, bis ein neuer gewählt ist.
Also egal jetzt mal, ob Olaf Scholz Schuld an allem hat, er persönlich hat seinen Plan für danach vor kurzem verraten.
Und ansonsten habe ich vor, das zu sein, was man ist.
Nämlich einfacher Abgeordneter. Vielleicht auf dem Platz neben Armin Laschet hinten unterm Balkon, wissen Sie, wo keine Kamera so richtig hingucken kann. Aber jetzt zurück zur Zukunft. Die SPD will sich erneuern. Hallo Franz Müntefering.
Grüße Sie. Nur ein paar Worte, kurze Sätze. Man weiß ja nie, wie lange man noch im Amt ist.
Oh nee, Entschuldigung, das war falsche Leitung. Hallo, Lars Klingbeil.
Dieses Ergebnis wird Umbrüche erfordern.
Genau, Umbruch, Erneuerung, muss sich also auch Parteichef Klingbeil einen neuen Job suchen. Selbstverständlich, und er hat ihn gefunden. Er ist jetzt zusätzlich auch noch Fraktionsvorsitzender und wird mit Friedrich Merz koalieren. Oder nicht. Denn im Wahlkampf, das muss man sagen, gab es harte Attacken von der Union. Manches Porzellan wurde zerschlagen, womöglich das ein oder andere Tischtuch zerschnitten.
Wollen Sie hier ein Restaurant aufmachen oder über Politik reden?
Dieser Einwand kommt von meinem heutigen Studiogast, der bisherigen und auch zukünftigen Co-Vorsitzenden der SPD, Frau Saskia Esken. Willkommen, Frau Esken.
Guten Tag, Herr Naumer.
Das war ja nun eine krachende Niederlage für Ihre Partei. Sollte es da nicht auch einen Wechsel in der Führungsspitze geben, statt eines Weiter-so?
Bei der SPD muss und wird es jetzt einen Neuanfang geben. Das steht ganz außer Frage. Und für einen solchen Neuanfang sind die Bedingungen ja auch ganz ideal.
Wie das?
Nun, wir haben das schlechteste Ergebnis unserer Geschichte erzielt. Noch schlimmer kann es kaum werden. Damit ist es sicher, dass die neue Führung besser abschneiden wird als die alte.
Welche neue Führung? Die neue ist auch die alte.
Ja, eben nicht. Der Lars und ich, wir haben beschlossen, unsere Posten zu tauschen. Also ich übernehme seinen Posten als Co-Vorsitzender und er meinen. Dadurch haben wir die ideale Kombination aus Neuanfang und Kontinuität.
Aber Lars Klingbeil war es doch, der an Olaf Scholz als Kanzlerkandidat starr festgehalten hat. Und dafür wird er jetzt auch noch mit dem Fraktionsvorsitz belohnt. Und er löst damit ja auch einen bekannten Parteilinken wie Mützenich ab. Sind das die richtigen Zeichen, auf die man jetzt setzen sollte?
Ach, wissen Sie, Herr Naumer, Sie arbeiten da mit überholten Kategorien. Wir denken bei der SPD schon lange nicht mehr in den Mustern von rechts und links.
Sondern?
Was weiß ich. Oben und unten, vorne und hinten, alt und neu, vorwärts und rückwärts. Ich sag immer, wer weiß, wo er herkommt, der wird schon sehen, wo er hinkommt, wenn er macht, was er tun kann, um zu erreichen, was möglich ist. Wenn auch vielleicht nicht so, wie er sich das vorgestellt hat.
Das leuchtet ein. Aber lässt sich das jetzt auch so einfach auf Ihre wohl nötige künftige Zusammenarbeit mit Friedrich Merz übertragen? Ich sag mal, Sozialabbau, Klimaschutz, Asylrecht, da werden noch Kompromisse nötig.
Natürlich. Und wir sind die Letzten, die Herrn Merz daran hindern würden, diese Kompromisse einzugehen.
Ich dachte eher umgekehrt, also dass Sie diese Kompromisse...
Eben nicht. Herr Merz braucht die SPD zum Regieren, so wie die Lunge die Luft zum Atmen braucht. Aber die Luft braucht die Lunge nicht. Aber das wird Herr Merz schon noch lernen. Ich habe ihm da zur Erleichterung ein kleines Lied geschrieben.
Ich verstehe richtig, Sie wollen für Herrn Merz singen? Ich meine, können Sie das denn überhaupt?
Wenn ich immer nur das getan hätte, was ich wirklich kann, dann wäre ich heute kaum da, wo ich jetzt bin. Also, es geht los. Merzilein, du sollst jetzt Kanzler sein. Ich weiß, du kannst's nicht allein. Drum sind wir dein Klotz jetzt am Bein. Und du sagst sicher, Saskialein, kannst du mir noch einmal verzeihen? Für mich zählt nur das Kanzler sein. Drum lass ich mich auf dich ein.
Unser Song für Basel, Brüssel, Berlin. Ach, egal. Die SPD wird überall gebraucht und jetzt eben mal als Juniorpartner.
Die Migrationspolitik neu ordnen, diese Bereitschaft muss die SPD auch mitbringen, dass wir die Migrationspolitik insgesamt neu ordnen.
Oder wie Friedrich Merz das nennt, Kompromiss. Aber wie soll das gehen nach all den Verletzungen im Wahlkampf? Naja, notfalls hilft vielleicht ein bisschen Medizin.
Sind Ihre Probleme so dick, dass hinten nichts mehr rauskommt?
Heute ist es nicht besser geworden, was dabei rausgekommen ist.
Leiden Sie an stark geschrumpfter SPD, FDP und aggressiver, extremer und geschwollener AfD?
Das ist nun wirklich das letzte Warnzeichen.
Finden Sie sich nicht damit ab. Riskieren Sie nicht, wegen einer fetten Niederlage nicht mehr auf die Beine zu kommen.
Diesen gegenwärtigen Zustand so schnell wie möglich zu beenden und zu überwinden, das sollte in unser aller Interesse sein.
Deshalb einmal täglich Coazempic. Mit Coazempic nehmen Probleme nachweislich um bis zu 16,41% ab. Als Zwei-Komponenten-Koalitionslösung zum Spritzen.
Ich bin fest entschlossen, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen.
Coazempic. Für eine stabile Koalition, eine gesunde Demokratie und gegen das Übergewicht der dicken Tatoren. Damit auch die nächste Wahlperiode nicht ausbleibt.
Eine der letzten Chancen, das zu schaffen.
Coazempic. Und Ihre Probleme nehmen ab. Risiken und Nebenwirkungen sind mögliche Gewöhnungseffekte, Missempfindungen an der Basis und erneute drastische Problemzunahme nach einem verfrühten Absetzen von Coazempic.
Spannend wird es ja beim Thema Migration. Da gibt es schon erste Hinweise, dass es an Ostern, wenn dann die neue Regierung steht, dass es dann ausgerechnet für den Osterurlaub der Deutschen nicht genug Flugzeuge geben wird, weil die alle von der Regierung gebraucht werden für die Abschiebungen.
Es müssen wöchentlich Abschiebeflüge stattfinden. Wir haben auch in Bayern über 200 Straftäter. Die müssen aber verhandelt werden mit Afghanistan. Das kann nur die Bundesregierung machen.
Abschieben nach Afghanistan, das galt ja bisher als eher schwierig. Eher gelang es ja kürzlich, Menschen von Afghanistan zu holen. Aber Kollege Stefan Fritsche hat für uns da nochmal nachgefragt.
Ich bin jetzt verbunden mit Franz Xaver Franz, dem Sonderbeauftragten des bayerischen Ministerpräsidenten Söder für Abschiebungen nach Afghanistan. Und Sie befinden sich jetzt aktuell an Bord einer Maschine nach Kabul, Herr Franz.
Das ist richtig, Herr Fritsche. Fasten your seatbelts. Es geht ab nach daheim, wie wir in Bayern sagen. Den hat er jetzt nicht verstanden. Herr Fritsche, hören Sie mich?
Ja, wir haben auch eine gute Verbindung. Söder will wöchentliche Abschiebeflüge nach Afghanistan. Wie stellen Sie sich das vor?
Ja, das ist überhaupt kein Problem. Afghanistan ist aus unserer Sicht eine lupenreine Demokratie. Streng religiös, die herrschende Partei regiert auf unbestimmte Zeit, das Bayern des Nahen Ostens sozusagen. Gut, die Menschen reden ein bisschen komisch und tragen lustige Klamotten, aber damit konnten wir uns schon immer identifizieren. Fazit, die Taliban sind sehr vernünftige Partner.
Aber die Taliban sind doch Terroristen, deswegen verhandeln wir ja auch nicht mit denen, damit wir den islamistischen Terror am Ende nicht noch finanziell unterstützen.
Wer im Nahen Osten Terrorist ist und wer nicht, das entscheidet immer noch die CSU. Verstehen Sie?
Ja, aber wenn Sie so große Fans von den Taliban sind, warum wollen Sie Afghanen dann massenhaft abschieben? Ich meine, das passt doch nun nicht so gut zusammen.
Schauen Sie, wir sind ja keine Unmenschen. Der Markus hat richtig festgestellt, dass das Image der Afghanen hier in Bayern gelitten hat. Und so können wir ihnen doch auch den Makel nehmen.
Ja, das muss ich sagen, verstehe ich nicht.
Schanz, wenn wir jetzt, wie in Österreich gefordert, anlasslose Kontrollen aller Afghanen machen müssten, das will doch niemand von denen. Da ist es vielleicht wirklich besser, wenn man wieder daheim ist. Da wird der Messerstecher Schorsch dann einfach semantisch wieder zum Schorschi.
Und muss um seine Sicherheit fürchten.
Ja, ob da oder hier, aus unserer Sicht dann eben lieber da. So halten wir es ja auch seit Jahren mit Berlin.
Wie wollen Sie denn überhaupt mit den Taliban über Rückführungsakzeptanz sprechen?
Wir haben 10.000 Liter Bier und 50.000 Schweinswürstel geladen. Die CSU veranstaltet zur Feier der möglichen neuen bayerisch-afghanischen Freundschaft das erste Kabuler Oktoberfest. Sogar eine Kapelle haben wir dabei. Auf geht's, Burschen! Zirkt so!
Entschuldigung, mit Alkohol und Schweinefleisch?
Ja, womit denn sonst?
Ja, und wenn Sie auf diesem Weg scheitern und die Taliban keine straffälligen Asylanten zurücknehmen?
Naja, dann bekommen wir vielleicht wenigstens Überflugrechte.
Ach so, Überflugrechte. Wofür?
Wir landen nicht, dann fliegen wir halt drüber und jeder bekommt einen sicheren Fallschirm, einen subsidiären Schutzschirm, möchte ich sagen.
Ah, ja, verstehe. Dann alles Gute und Grüße an den Ministerpräsidenten.
Markus, Grüße vom Fritsche. Ja, ja, genau, der Wadelbeißer vom NDR. Er sagt, er ist nicht da.
Jetzt fragen Sie sich, seit einiger Zeit gibt es noch weitere Parteien außer CDU und SPD nicht in der Regierung, das BSW nicht mal im Bundestag.
Das Talkshow-Mandat allein der Chefin trägt nicht offensichtlich.
Die AfD ist die größte Oppositionspartei. Die Grünen werden in Zukunft auf Robert Habeck verzichten.
Das Angebot war top, die Nachfrage war nicht so dolle, wie wir es vorgestellt haben.
Während die Linke immerhin den Alterspräsidenten Gregor Gysi stellt.
Und was ist das Besondere am Alterspräsidenten? Ich halte die erste, letzte und einzige Rede in meinem Leben im Bundestag ohne Redezeitbegrenzung. Und Lammert muss zuhören.
Gewinner und Verlierer der Bundestagswahl 2025 in der Übersicht. Die Zitate haben wir mit KI erzeugt.
Hey Leute, was geht? Habt ihr euch schon dran gewöhnt? Ich werde euer neuer Kanzler. Na gut, Wahlergebnis hätte ein bisschen besser sein können. Aber egal, singt mit mir.
Ich bin der Geilste.
Leute, wisst ihr Bescheid? Ha! Ha!
Ha! Ich bin der Geilste.
Für Friedrich for life. Ja! Was geht ab, yo? 28,5, ein eher schlechter Wert. Yo. Ändert aber nichts dran, dass ich jetzt der Chef hier werde. Stimmen mit der AfD? War scheinbar null Problemo. Nope. Ich lach euch Typen aus auf eurer Brandmauer-Demo. Haha! Yeah. Wer gerade nach Macht lechzt, geht im Zweifel nach rechts. Hi an Merkel, die ich ganz lieb grüß. Bin Sauerländer, doch der Sieg schmeckt süß.
20 Prozentpunkte, Alter, ist das krass. Auch weil es schnell funkte zwischen mir und Musk. Alle reden Lügen und sind Ballerballer. Außer Alice Weidel und Herrn Krupalla. Die Mächtigen feiern uns, der Musk und JD Vance. Wir sind rechts und das heißt, wir setzen die Trends. Die CDU gewinnt die Wahl, doch wir setzen den Ton. Migration, 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 Migration.
Na, wisst ihr, wer hinter dieser Stimme steckt? Ich bin's. Woop, woop. Heidi Reicheneck. Yes. Kam aus der Versenkung und jetzt 3% plus. Wow. Das unverhoffteste Comeback. Seit Jesus Christus. Dank mir und Van Aken konnten wir erstarken. Mission Verfolgungsjagd. Check. Wir machen einen Haken. Wir stellen sogar den neuen Präsidenten. Easy, easy. Easy. Also den Alterspräsidenten. Gregor Gysi, Gysi. Gysi.
Hier könnte jetzt der Song mit den Gewinnern enden, weil es nach einer Wahl ja eigentlich immer nur Gewinner gibt und die alternativen Gewinner, die man früher noch Verlierer genannt hat, die sind schon deshalb Gewinner, weil sie zum Beispiel wieder Zeit haben oder endlich in ihren alten Beruf zurückgehen können oder den Porsche mal wieder aus der Garage holen, wobei die FDP selbst als Parteihülle natürlich bestehen bleibt.
16% Wahlkampf verpennt, der Koma-Kanzler, wie man mich kennt, hatte bis zuletzt gehofft, dass Friedrich Merz blöde lacht, wie bei einem taktlosen Scherz, so wie Laschet, doch dieses Jahr hat's nicht hinhauen, nur auf die Fehler von den anderen zu vertrauen, Erbe, Verluste sogar im gesamten Pott, der Scholz-O-Mat kommt auf den Elektroschrott.
FDP, wir sind raus, ich ziehe die Reißleine, womit ich auch meine Raps im Bundestag am Mike meine, liegt für vielleicht daran, dass die Aktion mit diesem D-Day war, als hätte ich unsere Würde versteigert bei eBay. Tja, von 11% runter auf gerade einmal 4. Herr Kellner, bringen Sie mir bitte, bitte noch ein Bier. Bitte.
Sind jetzt die Partei, die in der Nichtigkeit ihr Glück sucht. Die offene Feldschlacht endet mit dem Rückzug.
Robert Habeck, der Charmeur aus dem Norden. Aus dieser Strategie ist leider nicht so viel geworden. Ein Mensch, ein Wort, in dem Fall eine Strophe. Mir fällt da nur eins ein. Vollkatastrophe. Doof, ne? Wir leben halt in einer Zeit, in der finden die Wähler, rechte Millionäre cool statt Kinderbucherzähler. Wir drei treten zurück, weil sich alle bloß beschweren. Die Ampel muss jetzt erstmal Vorfahrt gewähren.
Wie konnte es dazu kommen? Das sehen wir bei der Wählerwanderung. Bei dem schönen Wetter zunächst von zu Hause zu den Wahllokalen. Aber es gibt natürlich noch weitere Details.
Da unten sehen Sie, das ist das Tal der Tränen. Da müssen wir heute noch durch.
Wunderschön.
Max Mustermann ist Wählerwanderer. Der Trend aus Fernost-West erfreut sich auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit.
Früher habe ich viel so Extremsport gemacht, aber das war mir irgendwann nicht mehr riskant genug. Da wollte ich was Neues ausprobieren. Und so bin ich dann zum Wählerwandern gekommen. Hm? Außerdem ist man an der frischen Luft, ja.
Herr Mustermann zeigt mir eine Karte seiner schönsten Wählerwanderrouten.
Also gestartet bin ich ganz früher mal hier bei der SPD. Dann bin ich rüber zur CDU. Von da ging's steil bergab zur FDP. Und jetzt eben wieder bergauf zur AfD. Da war ich noch nie. Da brauchst du die richtige Ausrüstung.
Ja, und welche?
Also wenn du die AfD-Wanderung machst, musst du natürlich einen verbalen Eispickel dabei haben. Oder am besten gleich eine Brechstange. Und eine Augenklappe für rechts.
Verstehe. Ich frage Herrn Mustermann, was ihn am Wählerwandern fasziniert.
Ich bin so ein Mensch, der wird wahnsinnig schnell unzufrieden. Früher habe ich dann einfach gesoffen. Heute packe ich mir eben meine Wahlkarte und wander los.
Und ist das gesünder? Also denken Sie da auch an die Folgen?
Eigentlich nicht. Also Hauptsache, es verändert sich was.
Der Ampelweg ist dieses Jahr gar nicht mehr im Trend, oder?
Nee, den bin ich zwar auch gegangen. War ein ganz schön steiniger Weg für mich. Aber dann bist du oben am Gipfel, denkst, oh, was eine tolle Aussicht. Und merkst erst dann, die Regierungsbank hier, die ist echt hart. Ganz anders als in der Vorstellung. Und dann zieht man halt lieber wieder weiter. Ist einfach so.
Mit dem Wählerwandern aufhören will er nicht. Aber eine kleine Pause hat sich Herr Mustermann verdient.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, noch mehr Wanderungen zu machen. Beim BSW soll es sehr schön sein, habe ich gehört. Führt zwar immer nach Osten der Weg und du musst aufpassen, dass du nicht rechts abrutscht. Aber ist halt auch ganz was anderes. Ich bleib trotzdem erstmal hier. Die AfD hat mich bisher einfach noch nicht enttäuscht.
Ja, die hat ja auch noch nie regiert.
Ja, genau. Irgendwie zieht mich das an. So als Wählerwanderer. Ich weiß auch nicht warum.
Unwahrscheinlich, dass Max Mustermann Wanderstock und Wahlkarte gänzlich an den Nagel hängt. Spätestens in 4 Jahren zieht er wieder los. Wohin, das weiß er noch nicht.
Ja, da bin ich unberechenbar. Ist mir auch egal. Ich bin da ganz ideologiefrei.
Sie denken da eher kurzfristig.
Das ist das Schöne am Wählerwandern. Der Kopf wird frei und du denkst nicht an morgen. Entschuldigung mal. Hallo? Hallo?
Was Wichtiges?
Nee, verwählt.
Der Wahlkampf ist vorbei, weiter geht es mit Wahlkampf für die Bürgerschaftswahl in Hamburg und weiter geht es mit der Regierungsbildung in Berlin. Aber vielleicht kann man ja mal 3 Minuten darüber nachdenken, was man aus den letzten Wochen lernen kann. Here we go.
Wir müssen künftig am Wahlabend unsere Fernsehgewohnheiten ändern, denn die Elefantenrunde kann nicht mehr Elefantenrunde heißen. Dafür wurden die Parteien vom Wähler zu sehr geschrumpft. Da reicht es auch nicht aus, dass sich die Spitzenkandidaten im Wahlkampf benommen haben wie der Elefant im Porzellanladen.
Für die Mehrheit, die gerade denken und die auch noch alle Tassen im Schrank haben und nicht für irgendwelche grünen und linken Spinner auf dieser Welt.
Wenn Sie dann mal kritisiert werden, dann sind Sie eine Mimose.
Und wo wir schon bei der Namenssuche sind, wie nennen wir denn nun eine Koalition aus Union und SPD? Schwaroko? Ex-Groko? Oder der Einfachheit halber doch lieber No-Groko? Geschichte sind auch die Überhangmandate. Dafür müssen wir uns an Wahlkreise ganz ohne eigenen Kandidaten gewöhnen. Vielleicht ist das ja aber der Start für ein neues TV-Erfolgsformat. Wahlkreise suchen ein Zuhause. In Folge 1 bewirbt sich etwa das schnuckelige Tübingen mit seinem Herrchen Boris Palmer um einen Mandatsträger, der Tübingens Interessen in Berlin mitvertritt. Es gibt sie noch, Politiker, die es schaffen, dann zu gehen, wenn es am schönsten ist.
Wenn morgen meine politische Laufbahn endet, dann scheide ich mit einem Gefühl nur: Dankbarkeit. Große Dankbarkeit.
Na klar, schließlich ist das Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag doch sowas wie die selbsterfüllende Prophezeiung der liberalen Grundüberzeugung.
Ob und inwieweit sich das am Markt durchsetzt, das entscheiden nicht Sie, das entscheiden nicht ich, das entscheiden die Kundinnen und Kunden.
Der Markt regelt's halt. auch in der Politik. Und wie am Markt gibt es auch in der Politik Retrowellen. Erneuerung muss ja nicht immer neu sein.
Junge Besen kehren gut, aber die alte Bürste kennt die Ecken.
Besonders erfolgreich hat sich die Linke von alten Bürsten aufpolieren lassen.
Dann starten wir die Aktion Silberlocke.
Warum also sollte es nicht auch einer wie Kubicki schaffen, der FDP wieder alten Glanz zu verleihen?
Wie Phönix aus der Asche werden wieder aufsteigen.
Überhaupt, die Alten retten ja nicht nur Parteien, sondern die Demokratie. Denn während Erstwähler offensichtlich einfach das wählen, was ihnen der TikTok-Algorithmus vorschlägt, haben von den über 60-Jährigen 50% CDU und SPD gewählt. Also, frei nach Grönemeyer, gebt den Alten das Kommando.
Eins noch, es gibt eine neue Teflonpfanne. Sie wissen, Teflon, eigentlich entwickelt für die Weltraumfahrt, seither hängt auch im Alltag nichts mehr an. Und jetzt gibt es den eigentlich für den Wahlkampf entwickelten Faktencheck, auch für den Alltag.
Moin Peter, da bist du ja. Wen bringst du denn da mit?
Hi Stefan, das ist mein persönlicher Faktenchecker.
Moin.
Ah, wo hast du den denn her?
Von so einer Agentur. Die haben sich auf das Vermieten von Faktencheckern spezialisiert. Sobald du oder ich etwas erzählen, das nicht stimmt, wird uns der Faktenchecker darauf hinweisen. Ist das nicht fantastisch?
Findest du? Ich weiß ja nicht. Warum hast du den denn mitgebracht?
Erinnerst du dich noch an unser letztes Treffen, als wir uns am Ende angebrüllt und beschimpft haben?
Ja, weil du einfach keine Ahnung hast. Aber komm, ist egal. Wie geht's denn so?
Gut. Ich habe mir gerade ein neues E-Auto gekauft.
Was soll der Schwachsinn? Du weißt schon, dass E-Autos auch nicht umweltschonender sind als Verbrenner. Ich habe dir das tausendmal. Für die CO2-Emissionen, die bei der Produktion von so einer Batterie entstehen, kann ich meinen Diesel mehr als 14,5 Jahre fahren.
Das stimmt so nicht.
Was?
In der Tat gab es mal eine Studie, in der das so stand.
Ja, na also.
Allerdings ist die von 2019 und die Berechnungsgrundlage waren damals Batterien mit lediglich 40 Kilowattstunden. Inzwischen erreicht ein E-Auto, je nach Größe, Fertigung und Ladeart, schon ab 55.000 Kilometern einen Emissionsvorteil gegenüber Verbrennern.
Scheiße, Peter, der Typ nervt mich jetzt schon.
Du magst wohl die Wahrheit nicht gern hören, was?
Quatsch, ich hasse einfach nur Klugscheißer. So Leute wie den Habeck zum Beispiel, der mir immer erzählen will, wie ich leben soll. Totale Bevormundung.
Naja, das ist ja so nicht...
Du, Mund halten! Auf jeden Fall finde ich es gut, dass der Merz jetzt mal was gegen Migranten macht. Wusstest du, Peter, dass es 6-mal mehr Messerangriffe von denen gibt als von Deutschen?
Das ist nicht korrekt.
Doch, ist es. Hat die Bundespolizei so gesagt.
Die Bundespolizei erfasst überhaupt nicht, ob ein Mensch einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Die veröffentlichten Zahlen beziehen sich auch nicht nur auf Messerangriffe, sondern auch auf Vorfälle, bei denen Tatverdächtige ein Messer lediglich mitgeführt haben.
Außerdem erfasst die Bundespolizei nur Vorfälle an Bahnhöfen und in Zügen. Die Zahlen, selbst wenn du sie korrekt wiedergegeben hättest, sind also nicht repräsentativ für ganz Deutschland.
Boah, Peter, bitte. Wie willst du denn mal eine Freundin finden? Ja? Frauen hassen Klugscheißer. Weißt du, meine Frau zum Beispiel wird dich sofort von der Bettkante schubsen. Was ist?
Das stimmt aber so überhaupt nicht.
Der satirische Monatsrückblick von der NDR Info Intensivstation. Wenn Sie es zwischendurch mal seriös wollen und hintergründig, dann empfehle ich Ihnen den Podcast Berlin Code mit Linda Zervakis aus dem ARD Hauptstadtstudio. Da erfahren Sie wichtige Hintergründe zur eben Regierungsbildung und allem, das sonst so rund um Bundestag und Kanzleramt passiert, mit Details und Einordnungen, die im Nachrichtenalltag oft zu kurz kommen. Den Berlin-Code gibt es immer frisch am Freitagnachmittag in der ARD-Audiothek. Das Überraschende an der bundesdeutschen Regierungsbildung ist ja, dass sie überhaupt möglich ist. Wo doch so viele gesagt haben, es drohen hier österreichische Verhältnisse. Jetzt drohen nicht mal in Österreich österreichische Verhältnisse, weil sich die drei Parteien, ÖVP, SPÖ und NEOS, die sich nach der Wahl nicht einigen konnten, jetzt doch einigen wollen. Davor hatte sich der Chef des rechtsextremen Wahlsiegers FPÖ, Kickl, mit niemandem einigen können. Auch nicht mit der ÖVP, genannt Volkspartei. Ja, es klingt kompliziert, aber nur weil es kompliziert ist. Und so ganz genau weiß man immer noch nicht, wie es in Österreich weitergehen soll.
Februar 2025. Nachdem die Koalitionsgespräche zwischen ÖVP und FPÖ gescheitert sind, lädt der Bundespräsident alle Parteichefs zu Gesprächen ein.
Kommen Sie rein.
März 2025. Zwischen ÖVP, SPÖ und den liberalen Neos kommt es zur Bildung einer stabilen Regierung. 3 Monate lang. Juni 2025. Regierungskrise. Die Neos steigen aus der österreichischen Ampel genannten Regierung aus mit der Begründung, irgendwie war's nimmer so super. Der Bundespräsident lädt daraufhin alle Parteichefs zu Gesprächen ein.
Kommen Sie noch einmal rein.
Anschließend bilden ÖVP, SPÖ und die Grünen erneut eine sehr stabile Regierung. Januar 2026. Ein Brief aus Brüssel trifft ein, in dem steht, dass Österreich pleite ist. Der aktuelle Finanzminister entzieht sich der Verantwortung und der Mathematik durch einen gewagten Sprung aus dem Fenster, landet auf einem Lipizzaner und reitet auf ihm in den Sonnenuntergang. Der Bundeskanzler holt daraufhin René Benko aus dem Gefängnis und macht ihn zum neuen Finanzminister. Schließlich kennt der sich mit Schuldenbergen aus, ist ja Tiroler. Es folgt eine Regierungskrise, in der der Bundespräsident zu Selbstgesprächen einlädt. Februar 2026. Eine Koalition aus André Heller, Conchita Wurst und Marcel Hirscher bildet eine Expertenregierung. In Deutschland finden Günther Jauch, Lena Meyer-Landrut und Oliver Kahn, man könne durchaus mal von Österreich lernen. März 2027. Nachdem die neue Regierung es in nur einem Jahr geschafft hat, das Budgetloch zu stopfen, die Klimaziele zu erreichen, eine Verwaltungsreform durchzuführen und René Benko wieder ins Gefängnis zu stecken, entziehen alle Parlamentsparteien der Regierung wegen zu großer Kompetenz das Vertrauen. Es folgt eine Regierungskrise. Der Bundespräsident lädt seine Frau zum Abendessen ein. Juni 2027. Vorzeitige Neuwahlen. Obwohl der FPÖ-Chef Herbert Kickl noch im Wahlkampf gewarnt hatte,
diese Partei ist das größte Sicherheitsrisiko seit mir,
gewinnt die aus einer Bürgerinitiative, einer Skischule und einer Blasmusikkapelle hervorgegangene, neu gegründete Partei für Ideen, Alpinismus, Transparenz, Demokratie und irgendwie, kurz
Vierte,
die Wahlen mit 66%.
Bravo!
Der Bundespräsident lädt sie daraufhin zu Gesprächen ein.
Und dann halt noch Trump. Ja, ich kann es auch nicht ändern. Es ist hier nun mal ein Monatsrückblick, Stand 27. Februar. Muss man in diesem Fall immer dazu sagen, man weiß ja nie, was Trump schon wieder anrichtet, während ich hier spreche.
All of us remember the moon.
Wir alle erinnern uns an den Mond, den Ball aus Käse. Niemand weiß, warum er aus Käse geformt wurde. Das heißt, außer mir natürlich. Ich weiß es, weil ich ihn gebaut habe.
Yeah, it was me.
Ja, ich war das. Ich habe das gemacht. Es war meine Entscheidung und ich habe den Mond zusammen mit Gott gebaut. Da wir beide wirklich, wirklich auf leckeren Käse stehen, haben wir den Mond aus Käse geformt. Wenn Sie nun heutzutage in den Himmel blicken, fällt Ihnen vielleicht etwas auf. Der Mond ist kaputt. Manchmal ist da nur eine Hälfte oder weniger. Manchmal ist er ganz weg. Einfach weg.
So who's putting the moon back in shape?
Wer also macht den Mond von Zeit zu Zeit wieder ganz? Das ist wirklich die größte wissenschaftliche Frage unserer Zeit, aber Wissenschaftler können diese Frage nicht beantworten. Es ist meine Frage. Ich stelle sie, mir kam sie in den Sinn, sie ist wichtig. Wir müssen darauf und nachsehen. Ich will das, ihr wollt das, die NASA will das. Und wenn wir den Mond repariert haben, werden wir zum Mars fliegen.
Thank you, let's make the moon great again.
Und davon abgesehen hat Trump im Februar Papierstrohhalme abgeschafft, beziehungsweise Plastikhalme wieder erlaubt, was die harmloseste Aktion war. Dann hat sein Vize Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz mitgeteilt, dass es mit der Demokratie in Europa zu Ende geht. Trump selber hat der Ukraine mitgeteilt, dass sie den Krieg gegen Russland angefangen hat und Europa bei etwaigen Friedensverhandlungen an einem extra Möbelstück sitzen wird.
Der Katzentisch ist ja immerhin mal im Raum.
Katzentisch.
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 Alle weiteren Trump-Ideen im Februar entnehmen Sie bitte Ihrer örtlichen Tageszeitung oder irgendeinem anderen Medium. Oder haben Sie einfach so eine Meinung.
Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Dass es nochmal einen Klimastreik gibt.
Was? Nein, dass Trump mit Putin verhandeln will.
Aber das war doch klar, der ist doch der Dealmaker.
Was ist denn das für ein Deal, wenn du vor den Verhandlungen dem anderen schon alles gibst, was der will?
Ist dem Trump doch egal, ist doch nicht sein Land.
Ja, das ist ja das Verrückte, dass sie gar nicht mitreden dürfen. Hm? Stell dir vor, hier bei uns in der Kleingartenanlage wächst der Birnbaum vom Nachbarn über deinen Zaun.
Da steht keine Birne. Ihr wollt noch eine Birne? Was? Nee. Ah doch, komm, mach mal zwei. Hier.
Danke. Also, nur als Beispiel. Also, sein Baum wächst über deinen Zaun, du beschwerst dich und er verschiebt einfach den Gartenzaun so weit, bis der Birnbaum komplett auf seiner Seite steht. Was machst du dann?
Ich schieb den Zaun zurück.
Das geht nicht, weil der Zaun ist einbetoniert.
Dann leih ich mir von den anderen Nachbarn einen Bagger.
Okay, dann sagen die, du darfst den Bagger nur haben, wenn du damit keinen Zaun kaputt machst.
Hm, dann gehe ich zum Vorstand.
Und der Vorstand wäre jetzt Trump, oder was?
Ja, genau.
Na gut, dann sagt er... Das ist okay mit dem Zaun.
Das ist nicht okay. Ich komme so gar nicht zu meinem Fischteich.
Wieso denn jetzt Fischteich?
Das ist in dem Beispiel die Krim.
Ach, jetzt wollt ihr Sekt?
Hä? Ach so, Krim. Ja, mach mal zwei.
Aber der Fischteich ist doch auf der Parzelle von deinem Nachbarn.
Erst seitdem er seinen Zaun um meinen Teich gemacht hat. Aber Moment mal.
Was?
Warum sind eigentlich Putin und Selenskyj im gleichen Kleingartenverein?
Wegen Sowjetunion. Lieber wäre Selenskyj natürlich im Kleingartenverein Alte Liebe West.
Wäre das jetzt in dem Beispiel die NATO oder die EU?
Ist doch egal, er kommt in beide nicht rein.
Wieso bist du da so sicher?
Alte Liebe West hat eine Warteliste von 20 Jahren.
Das stimmt natürlich. Sag mal, ist eigentlich die Toilette im Vereinsheim repariert?
Ah, verstehe. Die Toilette ist die Metapher für die Münchner Sicherheitskonferenz und die Verstopfung die Rede von J.D. Vance.
Was? Nein, ich muss mal dringend für kleine Kleingärtner.
Das mit den Medien, was ich eben sagte, ist übrigens gar nicht so einfach. Also zu konsumieren, das geht schon, aber sie zu machen. Wer zum Beispiel vom NDR als Reporter in die USA geschickt wird, muss vorher ein Sondertraining durchlaufen.
So, Herr von Heuten, Sie haben sich ja nun beworben auf die Korrespondentenstelle in Washington.
Ja, das ist aber schon ein paar Monate her. Da bin ich noch davon ausgegangen, dass ich über Biden berichte oder eben über Harris.
Ja, aber jetzt ist es nun mal Trump und darauf müssen Sie sich eben einstellen.
Das sagen Sie so. Ich habe Politikwissenschaft studiert. Ich habe promoviert über die stabilisierende Wirkung des Völkerrechts. Mhm. Und jetzt ist da Trump und ich kann mein ganzes Wissen in die Tonne treten. Mhm. Ich hatte heute früh schon Schweißausbrüche, als ich die ersten Agenturmeldungen geöffnet habe.
Ja, ja. Also Übernahme und Besetzung des Gazastreifens, die Riviera des Mittleren Ostens, das muss man natürlich erstmal verkraften.
Den Schweißausbruch hatte ich schon, bevor ich diese Meldung gelesen hatte. Wie es mir danach ging, wollen Sie gar nicht wissen. Ich hatte ja schon die ganze Zeit Magenprobleme wegen Trump. Mhm. Aber als er dann nach dem Zusammenstoß von dem Militärhubschrauber und dem Passagierflugzeug behauptete, wegen der Diversitätsförderprogramme von Biden würden geistig Behinderte zu Fluglotsen ausgebildet, da war das irgendwie zu viel für mich.
Na, deswegen sind Sie ja jetzt bei mir. Wir machen jetzt einige Desensibilisierungsübungen.
Desensibilisierung?
Ja, so wie wenn man einem Arachnophobiker eine Vogelspinne auf die Hand setzt.
Ja, wenn Sie meinen.
Ja, erstmal eine leichte Übung. Folgende Meldung. Trump will ein Gesetz zur Aussetzung des 8 Jahre Amtslimits für Präsidenten und einen Passus, der eine lebenslange Amtszeit vorsieht, die nach seinem Tod auch auf seine Kinder übertragen werden kann. Brauchen Sie ein Glas Wasser?
Nein, nein, es geht schon.
Trump erklärt, dass durch die Apollo-Mission eine amerikanische Flagge auf dem Mond aufgestellt wurde und deswegen der Mond offiziell Teil der USA ist. Sehr gut, lassen Sie es raus. Einfach nicht drüber nachdenken.
Ja, das sagen Sie so.
Trump fordert den Papst auf, ihn heilig zu sprechen, oder er würde Meloni dazu bringen, eine Mauer um den Vatikan zu errichten.
Aufhören! Bitte aufhören.
Naja, aber Sie wollen doch nun Korrespondent in Washington werden.
Ich hab's mir überlegt. Es muss ja nicht unbedingt Washington sein. Wie wäre es mit Nordkorea?
Das war der Rückblick der NDR Info Intensivstation auf den Monat Februar 2025 von und mit Friedemann Weiße, Florian Neumeier, Richard Berkowski, Stefan Fritsche, Severin Gröbner, Antonia von Romatowski, Torben Pöhls, Peter Stein, Hartmut Grave, Damian Correa Kufen und Tobias Brodewy. Am Mikrofon war Axel Naumer. Der nächste Monatsrückblick im März an dieser Stelle und bis dahin gilt im Zweifelsfall...
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.